Aber bei diesen ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja immer noch für fast die Hälfte aller Todesfälle verantwortlich sind, also Herzinfarkt ist mit Abstand immer noch die häufigste Todesursache und in 9 von 10 Fällen vermeidbar, weil wir kennen die Risikofaktoren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dieses Mal mit dem Dr. Hart, dem Stefan Waller, der nicht nur Kardiologe, sondern auch Herzcoach ist und das mit einer unglaublichen Leidenschaft, was du in diesem Podcast gleich hören und spüren wirst. Und in dieser Folge, und wie kann es anders sein, geht es natürlich auch ums Herz und die Folge geht auch direkt ins Herz, wie ich finde. Wir sprechen über den Overwhelm, also über diese Überforderung, dieses Gefühl, wenn im Leben gefühlt 40 Tabs gleichzeitig offen sind. Und vor allem, was dann hilft, die Bewegung, die Klarheit und vor allem die Herzensverbindung. Stefan und ich reden ganz ehrlich drüber, wie wir selbst manchmal überpacen, wie sich auch heute noch immer wieder dieser Leistungssport aus der ersten Halbzeit zeigt und warum uns Routinen einerseits helfen können, aber auf der anderen Seite auch wieder herausfordern oder sogar überfordern und warum wir beide gelernt haben, dass nicht immer mehr auch besser ist. Es geht um den Biorhythmus, es geht um Burnout. Und warum ganz oft die falsche Arbeit gefährlicher ist als zu viel Arbeit. Und wir zeigen dir, vor allem der Stefan natürlich, wie du deinem Herzen wieder näher kommst. Körperlich und vor allem auch emotional. Lehn dich zurück oder vielleicht noch besser, geh raus, AirPods rein und hör dir diese Folge beim Gehen an. Dein Herz wird es dir danken.
Ja, lieber Peter, ich habe dir eine interessante, für dich zumindest interessante Frage mitgebracht, die natürlich auch nicht ganz uneigennützig ist, weil sie mich selber nämlich auch sehr interessiert. Und zwar haben wir beide lebhafte Berufswege und Karrieren hinter uns. Ist ja nicht so ganz geradlinig, wie es bei anderen verlaufen ist, sondern hier ein paar Ecken und Kanten, was ja auch sehr spannend ist. Aber mich würde interessieren, wie gehst du so mit dem täglichen, wie man so schön neudeutsch sagt, Overwhelm um. Also das ist dieses Gefühl der Überforderung, das Gefühl, man hat 20 Projekte gleichzeitig laufen. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit meinem Computerbrowser, wo mal 40 Tabs geöffnet sind und genauso fühlt es sich auch oft so im Leben an. Da würde ich gerne mal von dir, so von einem anderen Coach hören, wie du damit umgehst.
Was für eine schöne Frage, Stefan. Ich gebe auf jeden Fall auch gern meinen Senf dazu und gleichzeitig freue mich, wenn wir das gemeinsam kreieren, unsere Erfahrungen teilen. Aber was ich mir besonders immer freue in dem Podcast, auch unsere Hürden und Challenges, weil wir in den Feldern ja unterwegs sind und mit einem gewissen Bewusstsein und gleichzeitig jetzt gerade im Vorgespräch wir drauf gekommen sind, wir schlafen manchmal auch nicht gut, wir legen manchmal auch das Handy nicht weg und. Haben Kinder, die uns prüfen, Emotionen, absolut, die begleitet werden wollen.
Absolut.
Und von dem her sage ich deine Frage nochmal, wie gehst du mit dem Overwhelm um? Und das Erste, was bei mir hochgekommen ist, ist wirklich so ein Druck in der Brust. Und du als Herzcoach und Experte das kannst passt, uns vielleicht gleich genau sagen, was das bedeutet, aber symbolisch, metaphorisch auf jeden Fall für, da will etwas, vielleicht sogar mein Herz beschützen, aber da legt sich sowas drüber, wie ein Schleier, wie ein Schutzpanzer, und da spricht mein Kopf vielleicht mehr mit, als es meine Seele ermöglicht oder mein Herz wahrhaben möchte. Und das, was mir definitiv hilft dabei ist, und da bin ich gerade wirklich symbolisch in diesem Jahr gerade dran, ist nach Jahren des Aufmachens, des Businessaufbaus, des die Welt entdeckens, und das meine ich jetzt mehr metaphorisch, all diesen Möglichkeiten, also das kommt ja mit diesem nächsten Lebensweg, oder, den du auch angesprochen hast, den du als Kardiologe vor allem angegangen bist und da raufgegangen bist, die Karriereleiter und ich im Leistungssport, dass wir dann mal durchatmen in dieser Halbzeitpause, passend zur Metapher, und gleichzeitig, wenn die Batterien wieder voll wären, diese gefühlt unendlichen Möglichkeiten sehen in diesem Leben und da eine Balance zu finden im Sinne von auf mein Herz zu hören, und gleichzeitig merke ich ja, wie dieser Leistungssportler von früher das schon richtig geil findet, wenn sich was bewegt, wenn ich was entwickeln darf, ja, wenn ich Potenzial entfalten darf, also da meine Balance zu finden und da, jetzt komme ich wieder zurück und schließe den Kreis, gut auf mein Herz hinzuhören und zu spüren, was kann ich nehmen und vor allem in welchem Tempo.
Das heißt, du machst es aber, du spürst da, du hast jetzt nicht keine äußeren Grenzlinien, wo du sagst, du hast klare Limits von dann bis dann und dann legst du den Griffel nieder oder hast du irgendwie klare Regeln oder ist das etwas, was du eher so in dir reinspürst und dann sagst, jetzt reiz?
Sowohl als auch. Also wir brauchen ja natürlich auch den Rahmen dafür. Und ich könnte sagen, Papier arbeite ich nie mehr wie 30 Stunden, aber es ist halt die Frage, was definieren wir als Arbeit? Und wenn meine Frau dann sagt, so am Abend, wenn ich die Kinder niedergelegt habe, genau, und danach sagen wir, eigentlich hatten wir gerade Paarzeit ausgemacht und ich bin total inspiriert, weil ich beim Schlafenlegen meiner Kinder auf die Idee gekommen bin, genau. Weil ein Newsletter oder weil ein Coaching nachgewirkt hat, na, dann setze ich mich schon hin. Und ist das jetzt Arbeit oder nicht? Ich weiß es nicht und zu einer Frage zurück und die stelle dir auch gern, weil ich kein Meister der Routinen bin. Ich bin kein Kalendercoach. Ich kann da nicht die perfekten Routinen sagen und mit dir umsetzen, weil ich, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir selber bin, nicht der Typ dafür bin und deswegen zurück zu deiner Frage, folge ich gern dem Herzen und heißt es ja bei mir auch als großer, großer Claim, den ich wirklich tief innen fühle, Folge der Freude. Und das ist für mich so wie der Nährboden, wie mein Spielfeld. Und dann gibt es natürlich auch Tore und Seitenlinien, die das Spielfeld begrenzen. Und da habe ich so ein paar Hard Facts und Kennzahlen, wie diese 30 Stunden definitiv nicht mehr Zeit im Büro zu verbringen, weil mir das wirklich krank macht. Nur in den Computer reinschauen, sitzen, keine frische Luft atmen, nicht mit Menschen in Begegnung zu sein. Und gleichzeitig struggle ich da immer wieder mal, weil ich mir mit Routinen gar nicht so einfach tue.
Ja, aber das ist ein schönes Beispiel, was du da gerade gebracht hast, weil ich komme gerade, ich arbeite hier immer in den sogenannten WeWorks, das sind ja so eine Coworking Spaces und das sind wirklich wunderschöne Gebäude immer. Ich bin jetzt gerade hier im Sony Center am Potsdamer Platz mitten im schönsten Teil von Berlin, aber es ist natürlich alles Indoor, ne? Zwar hell, aber eben auch nicht unter freiem Himmel. Und ja, deswegen habe ich auch gesagt, wie Naval Ravikant schon gesagt hat, umso mehr Zeit man vor Bildschirm verbringt, umso unglücklicher wird man. Und das hat mich natürlich aufgerüttelt, weil ich dann auch mal nachgezählt habe, wie viel Zeit ich jeden Tag vor Bildschirm vom Laptop rumsitze und habe jetzt die Konsequenz gezogen, dass ich, wo es irgendwie geht, einfach meine Google Meet Meetings oder Zoom Meetings einfach mit Headset und Handy draußen im Tiergarten mache. Der ist nämlich direkt vor der Tür und jetzt auch vor unserem Meeting habe ich gerade mit einem Team-Member bei uns sozusagen schön Walking-Meeting gemacht und das da muss man ein bisschen kreativ werden, dann kann man auch Lösungen finden. Das geht natürlich nicht bei jedem Meeting, muss man auch fairerweise sagen, aber so gerade so bei Brainstorming-Meetings, so, da ist man ja auch im Laufen kreativer und das versuche ich jetzt also auch öfter zu machen, also mindestens einmal pro Tag, dass ich eben wirklich mal gucke, was kann ich auch draußen machen.
Was sind sonst noch so Oasen in deinem Leben, Stefan? Also einerseits rausgehen ins Grüne, nicht vorm Screen zu sitzen, welche Oasen hast du noch oder Routinen, wo du dran bist?
Genau, also das ist ja so auch bei uns im Herzcoaching eigentlich so das Entscheidende, was wir versuchen aufzubauen und was dann auch, wenn es denn gelingt und was das ist unser großes Ziel und gelingt auch meistens, das ist, was dann auch wirklich lebenslang andauern soll, ist, dass man es eben schafft, Routinen aufzubauen, die dann irgendwann von alleine ablaufen und einfach schon sicherstellen, dass ich das, was für mich und für mein Herz letztlich dann gut ist, eben, ja, ohne dass ich jetzt dann noch Entscheidungsenergie für aufbringen muss, eben machen kann. Und das da ist natürlich wichtig, da gibt es jetzt nicht die eine Routine, die jeder machen soll, sondern jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und das ist wiederum auch das Schöne an den Routinen, dass man da immer weiter das an sein Leben anpassen kann, dass man ausprobieren kann. Die meisten fangen erstmal mit einer schönen Morgenroutine an und dann kann man sich ja auch inspirieren lassen. Es gibt ja allein auf YouTube Millionen verschiedener Menschen, die da ihre Morgenroutine sozusagen zelebrieren und man kann sich ein bisschen was hiervon rausnehmen, davon und dann eben gucken, dass man eben die Dinge, die einem richtig Spaß machen, Stichwort Freude, und wo man auch merkt, dass die einem richtig gut tun, dass man die dann werden die auch ganz von alleine zur Routine, weil man sich dann drauf freut. Also ich freue mich schon jeden Morgen, wenn ich aufwache, eigentlich dann bei mir in die Küche zu gehen und dann meine Routine zu machen. Und das ist auch etwas, was einen auch gerade eben in härteren Phasen irgendwie so Balance beziehungsweise Stabilität dann eben auch gibt. Und dann gibt's eben, das sind so Sachen, die ich quasi präventiv jeden Tag mache, also wirklich fast jeden Tag, außer wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, auf Reisen bin und irgendwie nicht passt, aber passt eigentlich immer. Und dann gibt es aber eben auch noch so Sachen, die ich dann so ein bisschen on top mache, wenn ich merke, jetzt ist echt so ein bisschen überdreht und es wünschen die ersten körperlichen Signale, die ich früher vielleicht gar nicht realisiert oder wahrgenommen habe, die ich aber jetzt auf die harte Tour während meines Lebens gelernt habe, dass ich die doch lieber ernst nehmen sollte, wenn man zum Beispiel anfängt, schlechter zu schlafen oder diese Gedanken sich ständig immer wieder im Kopf wiederholen, dass ich dann wirklich merke, okay, jetzt brauchst du mal einen richtigen ganzen Tag irgendwie. Ich gehe ja bei uns immer in so eine Saunalandschaft, ja, es war Bali, das ist so eine wunderschöne, das ist wirklich so eine Oase mitten in der Stadt, wo man im balinesischen Stil ein bisschen entspannen kann den ganzen Tag. Und verabrede ich dann auch mit meiner Frau, sodass sie dann an dem Tag die Kinder nimmt, ich dann nicht auf die Uhr gucken muss, ist natürlich ein Luxus, aber umgekehrt ist es dann auch mal so, dass ich das dann übernehme und sie kann gehen. Ja, wenn es mal kleinere Dinge sind, dann, also was bei mir immer sofort hilft, in aller Regel ist einfach wirklich rausgehen, Sport machen. Auch dann, wenn man sich nicht danach fühlt, wenn man zum Beispiel schlecht geschlafen hat, ne, das ist ja oft so, dass man denkt, fühlt man sich wie durch einen Wolf gedreht. Und aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich es dann doch schaffe, obwohl ich mich überhaupt nicht danach fühle, dann trotzdem noch laufen zu gehen, dass ich dann so einen Tag noch retten kann, der sonst wirklich komplett für den Eimer gewesen wäre, wo ich dann sehe, nee, das hätte ein richtig guter Tag geworden, dass man dann sogar so ein bisschen so eine Euphorie teilweise sogar dann kommt und dann interessanterweise auch am nächsten Tag dann umso besser schläft oder in der nächsten Nacht, wie mehr gesagt.
Das ist ja das, gell? Dieser eine Schritt über den Schatten, der so groß wirkt, manchmal, der sich dann so gut anfühlt, gleich absolut. Mal nach den nächsten paar Schritten, wenn man rauskommt. Was ist, Stefan, die eine Routine, die du, wenn du jetzt länger reflektierst, vielleicht seit Jahren, wo du wirklich konsequent dran bist, vielleicht nicht jeden Tag, aber regelmäßig, wo es dir richtig gut gelingt, dran zu bleiben? Und was ist eine Routine, wo du vielleicht immer wieder erfolgreich dran scheiterst, sie zu etablieren?
Ja, also eine, die wirklich gut klappt, und das kann man allein daran sehen, dass ich mit meinen immerhin auch schon 51 Jahren immer noch echt gelenkig bin. Also ich kann sozusagen mit gestreckten Knien irgendwie die Handflächen auf den Boden legen und mehr. Und das macht auch, das geht ganz problemlos, macht richtig Spaß. Ist das ja wirklich jeden Tag eben, immer wenn ich den Kaffee quasi durch die Maschine tropfen lasse, mache ich meine wirklich nur 5 Minuten, wenn überhaupt, aber immer meine Yoga-Übungen und mache meine Dehnungsübungen. Und dann setze ich mich eben mit meinem frisch gebrühten Kaffee in Ruhe in meinen Sessel und komme erstmal so zu mir. Lass so ein bisschen, starte eben so mit Ruhe oder Einkehr. Jeder nennt das anders. Ist auch ein bisschen Meditation dabei und eine Visualisierung. Aber das mache ich wirklich, ich würde mal sagen, an 95% der Tage. Und das ist auch etwas, was mich extrem stabilisiert und wo ich mich auch immer drüber freue. Ich kombiniere das sogar dann auch das war dann wieder ein bisschen, was man eigentlich nicht machen soll, mit dem Handy, aber es ist ja heutzutage schwierig, weil ich habe so eine Meditations-App auf dem Handy und da gibt es auch immer so einen schönen Gedanken zum Tag, den ich dann auch mal mit einbaue. Deswegen habe ich dann tatsächlich auch in dem Fall kurze Zeit mein Handy in der Hand, lege es dann aber beiseite und höre mir das dann nur an. Und dann gibt es immer so eine schöne Inspiration für den Tag und dann visualisiere ich meinen Tag, weil letzten Endes ist es ja so, man weiß ja in 9 von 10 Fällen auch die Dinge, die man sofort und die dann erwarten. Und oftmals kann man dann auch mögliche Konfliktpunkte schon sich gute Reaktionen drauf überlegen und kann dann wirklich viele Dinge, ja, präventiv im wahrsten Sinne des Wortes schon entschärfen und man kommt einfach besser durch den Tag. Und ich sage auch immer meinen Herzcoaches, die sollen einfach wirklich das mal ausprobieren, ganz ohne Zwang. Keiner ist gezwungen, irgendwas wirklich zu übernehmen. Einfach die Sachen, die gut tun, dann einfach weitermachen. Und sie sollen aber mal eine Liste machen, die Tage, die sie mit einer Morgenroutine begonnen haben und wo sie auch ein Teil davon auch eine körperliche Aktivität war, am besten draußen, ne? Blaulichtreiches Morgenlicht. Und dann einfach mal ein Kreuz machen, guter Tag, schlechter Tag. Und wirklich, es kommt durch die Bank raus, wenn man den Tag mit körperlicher Aktivität begonnen hat, dann wird es fast immer ein guter Tag. Also es gibt ganz selten Ausnahmen, aber wirklich selten. Oder genauso. Und auch wirkt auch dann, ich sag mal, wie ein sofort wirksames Antidepressivum. Manchmal schläft man ja schlecht oder hat irgendein Problem, was man so mit sich rumwälzt. Und dann wird man so mit diffusen Grübeln wach. Und wenn ich dann joggen gehe, dann ist das wirklich, ich laufe mit einem Problem los und komme zurück und denke, du hast jetzt vor einer Stunde nicht wirklich darüber nachgedacht und das war jetzt nicht wirklich ein Problem für dich. Das ist eigentlich lächerlich. So. Aber es ist dann sofort spürbar.
Eine Frage, die ja immer wieder kommt, auch an mich, und du sagst jetzt gerade die körperliche Aktivität, und aus deiner Erfahrung als Kardiologe und Herzcoach, ab wann gilt es als körperliche Aktivität? Weil manche glauben ja, ich muss da gleich eine Stunde rausgehen oder das Workout machen. Ab wann gilt es? Ab wann tut es uns richtig gut mit dem Effekt, den du gerade beschrieben hast?
Genau der Punkt. Es tut uns immer gut. Also das ist auch genau, was so ein bisschen, es gibt ja diese berühmten 10.000 Schritte. Ne? Und dann wird das immer, jeder hat dann seinen Schrittzähler. Ist auch eine gute Sache. Und tatsächlich sind 10.000 Schritte auch eine feine Sache. Aber sie dürfen nicht dazu führen, dass viele Menschen sich da so ein bisschen überfordert fühlen, weil sie denken, 10.000 ist ja richtig viel. Also auch 6.000 sind natürlich schon viel besser als 2.000. Und das Schöne ist, sozusagen die Kurve oder die sozusagen am Anfang am steilsten, also wenn ich wirklich richtig ein ungesundes Leben führe, also ich habe immer so ein schönes, in meinen Vorträgen so ein schönes Slide, wo so zwei Extremmenschen mit Journey gemacht nebeneinander sind. Einer irgendwo so, wenn sich so vorstellt, fettsüchtig, Currywurst futtern, Bier trinken an der Currywurstbude, also wirklich alle Risikofaktoren verkörpert. Und der andere eben schlanker Sixpack, 45-jähriger Karotten futtern, der quasi alles richtig macht. Und wer profitiert jetzt mehr von einer Lebensstilveränderung? Ja, also das ist natürlich der Linke, der sozusagen überall seine Risikofaktoren hat, weil wenn der sich ein bisschen in die richtige Richtung bewegt und anfängt, dann kann der natürlich absolut gesehen sehr viel mehr rausholen als der schon fast alles richtig macht. Der muss sich ja richtig anstrengen, wenn der noch ein paar Prozentpunkte rausholen will. Und das ist immer, was ich auch im Coaching versuche zu vermitteln, weil die Psychologie der meisten Menschen funktioniert genau umgekehrt. Die denken, ach, bei mir ist Hopfen und Malz verloren, das ist jetzt, und ich habe schlechte Gene. Das denken Leute ja auch immer, ne? Wenn irgendwie Herzinfarkt in der Familie, ja, bei mir ist egal, ich bin verdammt, ich kriege sowieso mit 50 einen Herzinfarkt, ne? Dabei ist das vollkommener Quatsch. Selbst wenn ich einen angeborenen LDL-Rezeptor-Defekt habe, haben wir heute die Möglichkeit, mit Lebensstil und in dem Fall dann auch bestimmten Medikamenten für eine normale Lebenserwartung zu sorgen. Also das ist Lebensjahre, die da weggeschmissen werden. Und das ist sowieso mein Credo, warum ich dieses Coaching auch mache mit den Menschen, weil im Gegensatz zu manchen Krebserkrankungen, also wenn jetzt zum Beispiel dein Nachbar Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, dann muss man sagen, boah, echt richtig dumm gelaufen, aber hätte man jetzt auch nicht gewusst, was man hätte ihm raten sollen, anders zu machen. Das wissen wir heute noch nicht. Irgendwann werden wir das auch wissen, ne? Aber bei diesen ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja immer noch für fast die Hälfte aller Todesfälle verantwortlich sind, also Herzinfarkt ist damit Abstand immer noch die häufigste Todesursache und in 9 von 10 Fällen vermeidbar, weil wir kennen die Risikofaktoren, aber also wir als Menschheit kennen sie, aber jeder Einzelne kennt sie bei sich selber nicht. Also es ist ein Skandal. Jeder, der ein Auto fährt, weiß genau, wie der Benzinstand ist, der Luftdruck in seinen Reifen, die Außentemperatur, die Geschwindigkeit, pipapo. Aber die wichtigsten, wie ich es immer nenne, Health KPIs, das sind letzten Endes die wichtigsten Risikofaktoren, die wir für wenige Cent teilweise messen können, die über Lebensjahre und Schicksale entscheiden, kennen die Leute einfach nicht. Ja? Das ist ein Skandal. Und wenn wir die einstellen würden, könnten wir uns 10, 20 schöne Lebensjahre dazu gewinnen und mit minimalem Aufwand.
Man merkt nicht nur dein Wissen, deine Expertise, sondern auch deine Leidenschaft für dieses Thema. Ja. Und by the way, YouTube-Channel, ich glaube unter Dr. Hart, oder? Stefan Waller, genau. Findet da unglaublich viele wirklich wertvolle Videos. Und ich habe mich schon durch ein paar durchgeklickt und wir haben ja auch einen gemeinsamen Kunden, der immer so schwärmt, welche Qualität, dass das wirklich einzigartig ist, was du da lieferst. Also alle, die da tiefer eintauchen wollen, schaut beim YouTube-Channel vom Stefan nach. Und gleichzeitig, Stefan, würde ich da gerne noch eine Ebene tiefer tauchen, weil unser Podcast ja immer auch dafür da ist, bei den spannenden Menschen, die da kommen, neben ihrem Wissen dahin zu spüren, was steckt denn eigentlich dahinter, hinter der Frage, mit der sie da kommen. Und wenn du vom Overwhelm sprichst, von dieser Überforderung und allein wenn du sprichst und deine Begeisterung und dein Tempo, das du gehen kannst, ist ja spürbar, da ist ein Mensch, der hat noch einiges vor mit seinen 51, der ist nicht nur gelenkig. Aber nehm uns mal mit, wo tust du dir wirklich schwer? Also wo zeigt dir das Leben eben, Stefan, hey, das ist zu viel, ein Schritt langsamer oder anders? Also was ist so vielleicht, wenn du jetzt gerade auf dein Leben schaust, so der größte Struggle, wo du gerade wieder mal anstehst oder auch das erste Mal anstehst?
Ja, bei mir ist es noch wirklich diese Volatilität auch sozusagen zwischen für etwas brennen und das ist genau, was jetzt auch öffentlich rüberkommt, begeistert zu sein und manchmal aber auch sozusagen da nicht zu overpacen und dann sozusagen in diese Überforderung zu kommen und dann, also das ist ja so ein bisschen das Ding mit, ich habe ja zum Glück noch keinen Burnout gehabt und ich versuche es auch wirklich zu verhindern, aber man kann ja nur einen Burnout haben, wenn man für was gebrannt hat. So. Und wenn man natürlich ständig brennt, dann ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr des Verbrennens und das ist ja genau das, das klingt jetzt ein bisschen schizophren, weil es ja auch Inhalt sozusagen des Coachings und da habe ich auch eine Psychologin mit an Bord, die da sich vielleicht auch noch ein bisschen besser sogar auskennt, aber natürlich die wichtigsten Dinge sind mir auch bewusst. Aber das macht es auch eigentlich gerade so wertvoll, weil dadurch, ich glaube, man kann gewisse Dinge auch nur authentisch rüberbringen, wenn man auch diesen Weg selber gegangen ist. Und natürlich, ich glaube, das kennst du auch. Ich glaube, es gibt kein Unternehmertum Leid. Und das ist auch eine Sache, die ich als Glaubenssatz erstmal verarbeiten musste, dass ich ja ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja Mediziner. Da lernt man ja nichts von Ökonomie, von wie man Unternehmen führt, geschweige denn Online-Coaching aufbaut. Das habe ich mir alles selber beigebracht. Und da ist man natürlich oftmals einfach überwältigt und hat dann irgendwie 1000 Sachen, die einen beschäftigen. Und das ist so für mich der Struggle zwischen der Begeisterung und auch diesen vielen Vorteilen, die ich ja habe, dass ich mir eben mein eigenes Format gebildet habe. Also ich würde selbst wenn ich meine schlimmsten Nächte mal habe, wo ich irgendwie schlaflos vielleicht auch mal dann ein paar Stunden im Bett liege, aber ich würde nie wieder zurück wollen in dieses alte System, was die Menschen eben auch kaputt macht und eben auch meines Erachtens eben wirklich mit den Ergebnissen weit unter dem bleibt, was wir erreichen könnten für die Gesellschaft und für die Menschen, weil wir nur mal so ganz als Beispiel 98% in Reparaturmedizin stecken und nur weniger als 2% in Prävention. Das ist natürlich genau das falsche Verhältnis. Ich weiß nicht, ob es in Österreich groß anders ist, aber in Deutschland ist es zumindest so, wir sind in Deutschland Herzkatheter-Weltmeister. Kein Land baut mehr Stents in verengte Herzkranzartellen. Wenn man mal schaut, was bringt das Ganze, die ganze Materialschlacht, was bringt die Tatsache, dass wir Deutschen die drittteuerste Gesundheitsausgaben haben. Wenn man mal schaut, leben denn, jetzt gab es eine schöne Studie, also schön eigentlich nicht, sondern erschreckend, wo man die Lebenserwartung in 16 westeuropäischen Nationen verglichen hat und da landeten die deutschen Männer von 16 Nationen auf dem glorreichen Platz 15. Also vorletzte, trotz der vielen Stents, trotz der vielen Gesundheitsausgaben, also ganz klar, falsch investiert und das ist so eben für mich die Motivation zu sagen, wir müssen da in die Prävention gehen und das, ja, viele Kollegen sagen, gibt diesen tollen Spruch, gibt immer diese Kalendersprüche, there is no prevention in, no glory in prevention, also Prävention ist nicht sexy, so nach dem Motto, man kann da keine Karriere mitmachen als Arzt, ich hätte mich mittlerweile komplett anders. Was natürlich damit gemeint ist, ist es natürlich klar, für den Außenstehenden ist es super spektakulär, wenn man eine Herz-Lungen-Maschine irgendwie einen 6-fach Bypass baut in 7 Stunden und dann aber letzten Endes, wenn man mal guckt, was kommt dann Strichball raus, ist natürlich die natürlich Präventivmaßnahmen, ganz einfache Dinge wie eine Impfung oder was weiß ich, die können viel mehr Menschenleben retten. Mhm.
Vielleicht sehr heikle Frage, aber die gerade aufpoppt, weil du ja auch beide Welten gut kennengelernt hast und einen richtig guten Weg, wie ich finde, findest. Wenn man ganz kritisch darauf hinschaut, könnte man sagen, dass die Schulmedizin und die Symptombekämpfung einfach mehr Kohle bringt als die Prävention fürs System.
Ja, fürs System das auf jeden Fall. Also aktuell ist es so, werden ja auch falschen Anreize gesetzt. Das ist ja auch genau meine Dr. Hart Story, warum ich aus dem System sozusagen ja ausgebrochen bin. Klingt jetzt ein bisschen heroisch, aber es ist genau der Punkt. Aktuell ist es ja so, man wird letztlich für schlechte Medizin bezahlt. Also wenn ich den Patienten irgendwie in Stand einsetze, der vielleicht, also man muss ganz klar jetzt, damit dann nichts in den falschen Hals kommt, wenn jemand einen Herzinfarkt hat und ich das Blutgefäß wieder öffne und einen Stand einsetze, damit rette ich Leben. Das ist wahrscheinlich die smarteste, coolste Erfindung der Medizin. Aber jetzt kommt das große Aber, das sind die wenigsten von allen Stands, die im Herzinfarkt gesetzt werden. Das sind wenige Prozent. Ne? Und eine Studie nach der anderen zeigt, dass letzten Endes außerhalb eines Herzinfarktes der Stand überhaupt nichts bringt, auf jeden Fall nicht mehr bringt als eine maximale Behandlung an den Ursachen, also eine maximal konservative Behandlung. Und das ist natürlich so, dass unser System belohnt, wenn ich die Krankenhausverweildauer kurz halte, weil das ist ja sozusagen, wir kriegen eine Fallpauschale. Und ob der dann eben 10 Tage sozusagen Kosten verursacht oder 4, ist natürlich dann, da wird dann eben gerechnet, ne? Und gleichzeitig in dieser kurzen Zeit möglichst viel teure, abrechenbare Materialien einbauen. Und da könnte ich jetzt wilde Beispiele erzählen, will aber niemand irgendwie an den Karren pinkeln, aber das Prinzip ist tatsächlich so, es belohnt, wie ich sage, eine teure, reaktive Reparaturmedizin. Und wenn ich mich jetzt hinsetze und versuche, ein bisschen tiefer zu gehen, was in dem System ehrlicherweise gesagt gar nicht möglich ist, aber wirklich mal an den Ursachen anzusetzen und die Leute auch zu überzeugen, an den Ursachen anzusetzen, da bleibt einfach de facto keine Zeit. Und deswegen habe ich ja dieses Coaching-Format letzten Endes erfunden, weil ich mich da einfach besser drin fühle, weil ich das Gefühl habe, ich kann den Leuten die Dinge mitgeben, die sie eben brauchen. Und das ist einfach, was mir dann eben auch mehr Freude macht. Ne?
Ich habe mal gelesen, in der östlichen Tradition, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher wurden Ärzte dementsprechend bezahlt, wie selten Menschen oder wie wenig zu ihnen gingen. Ja. Bei uns ist es ja genau umgekehrt, oder?
Genau, aber das ist ja genauso, wie es ja sein sollte. Ich meine, in anderen Bereichen haben wir das ja auch in der Wirtschaft, dass man sagt, wir bezahlen jetzt nicht nach Zeit, sondern wir bezahlen nach einem bestimmten Ergebnis. Ja, und das Ergebnis ist ja nicht Krankheit, sondern wir wollen ja Krankheit verhindern. Insofern ist das ein super Ansatz. Und jetzt sagt man natürlich, na okay, wie soll man das messen? Aber man könnte, man muss halt ein bisschen kreativ sein. Man könnte so sehr wohl, wir kennen die entsprechenden Risikofaktoren, die über diese Arterienverkalkung zu Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. und damit zu der Hälfte aller Todesfälle führen. Es wäre ein leichtes zu sagen, wir machen einfach Kontrollen, wie viel Prozent der Patienten eines bestimmten Arztes in den verschiedenen Bereichen ihre Zielwerte erreichen. Das wäre ein ganz klar messbares Qualitätskriterium, dass man sagt, okay, wie viel hat dieser Arzt seiner Patienten überzeugen können, ihren LDL-Cholesterinspiegel in den Zielbereich zu bekommen? Wie viel Prozent der Patienten hat er überzeugen können, seinen Blutdruck, ihren Blutdruck richtig einstellen zu können? Ne? Natürlich muss man das ein bisschen nach Region vielleicht dann auch ein bisschen einen Faktor machen, wenn Leute jetzt mehr Hochrisikopatienten haben und so weiter, kann man aber alles ausgleichen. Aber das wäre eine Herangehensweise, wo ich sage, okay, da wird jemand wirklich für vorausschauende, kluge Medizin bezahlt und nicht, dass er irgendwie mit der tollsten, spektakulären Technik nochmal 10 Stents mehr pro Stunde einbaut, so ungefähr. Ne?
Lass uns nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, Stefan, weil das ein großes Thema ist für viele auch Kunden von dir, von mir, von Menschen, glaube ich, die uns auch zuhören, die schon mal einen Burnout erlebt haben oder nah dran waren oder die aktuell vielleicht sogar auf eins zusteuern. Und wieder zurück zu dir als Mensch vorher, bevor du deine Erfahrungen gerne auch teilst, was du mit deinen Kunden und Kundinnen machst. Wo ist dein Sweet Spot zwischen, du hast das vorher so schön gesagt, Brennen und Verbrennen, zwischen der Begeisterung, die ja wirklich da so stark rüberkommt, und gleichzeitig, wo ist es für dich zu viel? Wie erkennst du das? Wo erkennst du das? Und wenn, was machst du dann?
Also genau, wie erkenne ich? Das war tatsächlich ein Lernprozess. Also ich hatte das erste Mal, es war jetzt nicht ein Burnout, aber es war schon so, würde ich sagen, ein kleiner Nervenzusammenbruch. Das war tatsächlich, als ich als Medizinstudent mich auf die größte Medizinerprüfung des Physikums vorbereitet habe. Und ich war ober-ehrgeizige Heißdüse. Gut, das bin immer noch ein bisschen, aber habe ich mich jetzt schleifen lassen vom Leben. Und da habe ich halt wirklich, ich habe halt aus welcher Motivation auch immer, ich glaube, das war irgendwie so ein Komplex, dass ich immer dachte, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr lernen. Und habe dann wirklich, war der Erste in der Staatsbibliothek, der morgens an die Tür gekratzt hat und reingelassen wurde. Und dann habe ich mich gelernt und war abends der Letzte, der gegangen ist. Und das ging auch eine Weile gut. Und ich habe da dadurch auch richtig viel gelernt.
Woher kam dieser Drive, Stefan? Lass mir da kurz zwischenfragen. Ja,
das habe ich mir auch schon oft gefragt. Ich glaube, letzten Endes ist das doch ein Komplex, der ist jetzt, also meine Erklärung, der, glaube ich, daher rührt, dass ich eben nicht aus einer Medizinerfamilie stamme. Also ich habe zwar einen Onkel, der Kinderarzt ist, aber sonst, meine Eltern sind beides keine Ärzte. Und ich habe, glaube ich, immer so das Gefühl gehabt, ich muss erst zeigen, dass ich auch sozusagen als Vollblutarzt anerkannt bin. Und das war, weiß ich nicht, ob das der Grund war. Aber jedenfalls habe ich immer...
Sind High-Performer in einem anderen Feld gewesen oder genau das Gegenteil, wo du das Gefühl hast, war da gibt es mehr, da willst du mehr entdecken? Also haben sie dir das vorgelebt auf die eine oder andere Weise?
Na, High-Performer würde ich nicht sagen. Also meine Mutter ist Oberstudienrätin, also Lehrerin gewesen. Die hat aber schon das Private sehr stark vorangestellt, was ich auch gut fand. Aber mein Vater ist Professor, war nicht in der Medizin, sondern in der Geografie und war aber auch, wie er sagt, immer nur stellvertretender Geschäftsführer, weil er auch sich ganz bewusst sozusagen gegen diese sozusagen allererste Geige, das hat er bewusst nicht gemacht, weil das ihm irgendwie dann auch zu viel Verantwortung gewesen wäre. So, das war so seins, aber also dadurch war ich natürlich immer in einer ganz anderen Rolle und habe mich eigentlich mit meinen Eltern nie verglichen, weil sie eben was ganz anderes gemacht haben, was natürlich Vor- oder Nachteil sein kann. Aber ja, vielleicht, wie gesagt, weil ich nicht diesen medizinischen familiären Hintergrund habe, im Gegensatz zu vielen anderen Kommilitonen, die dann irgendwie aus dritter Generation und ich übernehme die orthopädische Praxis von meinem Vater in vierter Generation, das war vielleicht so ein bisschen mit der Grund, weiß ich nicht. Genau, aber das war für mich dann tatsächlich das Learning und da bin ich meinen Eltern heute noch dankbar, weil es kam bei mir dann wirklich so, wie das so ist bei so einem, ja, weiß gar nicht, wie man es bezeichnen würde, kleinen Nervenzusammenbruch. Ich konnte von einem auf den anderen Moment dann nichts mehr in dem Buch lesen, weil ich dann dachte, irgendwo Panik gekriegt habe, also total überdreht. Dadurch, dass ich aber schon die ganze Zeit vorher so viel gelernt hatte, hat es dann retrospektiv trotzdem gereicht. Ich habe dann so die mündliche Prüfung mit 1 gemacht. Aber ganz ehrlich, ich wäre nicht hingegangen, weil ich wirklich überzeugt war, es bringt nichts, ich kann ja keinen klaren Gedanken fassen. Und da bin ich meinen Eltern heute noch dankbar, weil die einfach gesagt haben, egal, ob du mit 5 rausgehst oder nicht, du gehst einfach dahin und guckst, was passiert. Ja, das ist jetzt super, weil jetzt kann ich das Ganze irgendwo als Ressource verbuchen, dass ich eben diese Krise damals mit Hilfe meiner Eltern letztlich dann auch überwunden habe. Sonst weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre, irgendwas anderes vielleicht. Aber das war für mich so ein sehr entscheidendes Erlebnis damals. Und seitdem habe ich eben wirklich gelernt, meinen Körper ernst zu nehmen und auf die Signale zu hören. Und das war halt eine Frage, wie merkst du das? Also ich merke das dann eben, wenn der Schlaf schlechter wird, wenn ich unruhiger werde, wenn auch dann so manchmal die Gedanken so ein bisschen fahriger werden, wenn ich so weniger gut fokussieren kann. Und dann merke ich eben, dass man dann eben gegensteuern muss. Und eben selbst, das ist auch so ein schönes Learning, selbst wenn es einem nicht um die Gesundheit gehen würde, was es ja natürlich immer tun sollte, weil es das Wichtigste ist, aber selbst wenn es einem nur so um die Performance geht, was ja bei vielen High-Performern der Fall ist, selbst dann dieses Learning gemacht zu haben, auch unter dem Gesichtspunkt, viel leisten zu können, muss ich meine Säge scharf halten und muss ich sehen, dass ich selber mich pflege. Ne? Und ich bringe, also man kennt ja jeder, dass man dann aus schlechtem Gewissen irgendwie anwesend ist und super geschäftig, aber am Ende des Tages hat man viel rotiert, aber es kommt überhaupt nichts bei rüber. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich gelernt, weil ich kenne das ja ziemlich gut und auch gibt dann auch Tage, wo ich wirklich dann nach dem Heimtag abbreche und sage, nee, heute ist dann innerer Widerstand und am nächsten Tag läuft es dann umso besser. Ne? Also das geht dann wirklich. Und das ist aber ein Learning und da muss man sich selber kennenlernen und dann auch zu sich, ja, letztlich. Und
spüren auch, oder?
Genau,
also
absolut.
Nicht, was genau. Sind es jetzt in Stunden, sondern das kann jeden Tag, jede Woche was anderes sein.
Ganz genau.
Ich habe noch eins, mag ich da noch dazulegen, Stefan, und eine Frage habe ich noch. Das erste ist, in meiner Beobachtung jetzt, in den 6 Jahren, wo ich Menschen in ihrer Transformation begleite, von der ersten in der Regel in die zweite Halbzeit, und da ist eine Halbzeitpause dazwischen, die bei manchen nicht nur so ein paar Tage, Wochenende, sondern Monate, wenn nicht Jahre dauert. Ich bin vor kurzem auch erst so draufgekommen, das ist mir so richtig bewusst geworden. Meine würde so sogar als 7-jährige Halbzeitpause, wow, definieren, weil da nichts passiert ist. Also ich bin nicht 7 Jahre auf der Couch gelegen oder habe die Welt bereist, sondern habe vieles probiert, wo ich am Ende des Tages dann durch viele, das ist es nicht, das ist es nicht, das könnte sein, gehen wir wieder einen Schritt zurück, immer mehr dorthin gekommen bin. Und da komme ich gleich, weil da interessiert es mich total, was dein Transformationsmoment war und wie lange du gefühlt eine Halbzeitpause gebraucht hast, um im Neuen anzukommen. Aber vorher möchte ich nur dazu sagen, in dieser Beobachtung habe ich jetzt erlebt, in den letzten Jahren der Begleitung, wo viele eben im Burnout oder nah dran waren, dass das ganz oft schon auch zu viel Arbeit war, aber fast noch mehr die falsche,
absolut,
Arbeit. Also dass Menschen vielleicht sogar öfter ins Burnout kommen, nicht weil sie zu viel arbeiten, sondern weil sie das Falsche arbeiten. Und mit falsch meine ich jetzt nicht, weil ich sage, das ist falsch und das hat keinen Impact in der Welt, sondern weil es für
sich halt, ja, genau,
wenig oder keine Bedeutung hat, weil es wirklich nur ein Abarbeiten, ein Zeitabsitzen oder auch ein Rauf auf die Karriereleiter, no matter what, quasi um jeden Preis. Mhm. Und den sind viele nicht mehr bereit zu zahlen, diesen Preis. Deswegen würde ich
zurecht
sagen,
ja,
dass wir kollektiv vielleicht sogar auf sowas wie eine Halbzeitpause zusteuern. Viele von uns und die individuellen Geschichten immer mehr werden, aber ich habe das Gefühl, wirklich wir so als Menschheit, zumindest in Zentraleuropa, eingeladen werden. Und jetzt zu dir, Stefan, wo war dein Moment? Und wahrscheinlich war es schleichend, zumindest sagen das die meisten, aber vielleicht gab es trotzdem einen oder zwei oder drei prägende Momente, wo dir das Leben gesagt hat, wo es so ordentlich an deiner Tür geklopft hat, Stefan, so kann es nicht weitergehen. Und wie hast du den Mut gefasst, dann diesen Weg zu gehen, dich zu trauen, das loszulassen, was du dir auch mühsam, mhm, ja aufgebaut hast? Und wie war dieser Prozess in diesem Vakuum zwischen den Türen auf diesem Gang, wo man sich noch nicht in der zweiten Halbzeit schon an was festhalten kann, sondern mal rausfinden muss, was ist denn jetzt eigentlich meins und vor allem in welchem Tempo?
Ja, lieber Peter, das habe ich sogar schon mehrere Male gehabt. Das erste Mal hatte ich so eine Situation, als ich in meinem jüngeren Berufsleben, ich war nämlich früher gar nicht der Dr. Hart fürs Herz, sondern ich war eigentlich der Dr. Gut, also in der Gastroenterologie, weil ich einfach, für mich war immer klar, ich will innere Medizin machen, weil das so innerhalb, das war für mich so die eigentliche Medizin, die ganzen inneren Organe. Und wenn man dann schaut, man muss sich ja dann irgendwann, oder die meisten spezialisieren sich dann ja nochmal, und da habe ich einfach gedacht, okay, das ist so innerhalb der inneren Medizin das größte Fach, deswegen habe ich das genommen. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Es ist auch immer so ein bisschen sehr, weiß ich nicht, dann geht man über die Station und immer werden dann Leute für die Darmspiegelung vorbereitet und dann war mir alles irgendwie nicht so mein Ding und dann habe ich aber gedacht, das habe ich schon lange so latent gespürt, dass ich da nicht so richtig hingehöre und dann war ich aber auch, bin da meinen Karriereweg gegangen, war kurz dann vor der Oberarztstelle und die haben mich da alle supportet, weil es auch eigentlich gut lief und dann habe ich aber gedacht, nee, irgendwas in mir sagt, das ist es nicht. Und ich weiß aber genau, im Alltag kommt man nicht dazu, da funktioniert man und macht einfach die Anforderungen und deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt mal eine Entscheidung treffen und dann habe ich mir wirklich einen unbezahlten Urlaub genommen, von 3 Monate waren das, glaube ich, und da habe ich dann wirklich das erst geschafft, mal beiseite zu treten und mir wirklich da klar zu werden, was ich denn will und bin dann eben wirklich, habe ich die Entscheidung getroffen, in die Kardiologie zu gehen, weil ich das hatte ich bislang eben nicht gemacht oder davor habe ich mir gedacht, okay, das ist einfach zu schmal, nur ein Organ und immer diese koronare Herzkrankheit ist immer das Gleiche, aber letzten Endes natürlich ganz anders, weil wie gesagt, wenn wir nicht vom Hochhaus springen oder vom Auto überfahren werden, dann sind es irgendwann unsere Blutgefäße, die unser Leben begrenzen, und wir können einfach so viel tun mit unserem Lebensstil. Und dass eben dieser ganze Aspekt der Prävention, der mich jetzt ja so begeistert, der ist einfach da, ja, maximal abgebildet. Dann habe ich eben da wirklich in diesem unbezahlten Urlaub wirklich die Entscheidung zu treffen, quasi nochmal eine radikale Wende zu machen, in die Kardiologie zu gehen. Und das war für mich natürlich auch als Heißdüse so ein bisschen schwierig, weil natürlich war ich dann in der Kardiologie, musste mich wieder von hinten anstellen. Das war auch der Grund, warum ich dann aus Berlin raus quasi nach Schwerin gegangen bin, weil war sozusagen der Deal, ich gehe da nach Schwerin, dafür kann ich eben sofort in diese sogenannte Herzkatheterdiagnostik. Also das ist eben das, wo man lernt, verstopfte Herzkranzarterien mit Hightech-Medizin, mit kleinen Ballons aufzuweiten und Stents zu implantieren. Und das gibt's natürlich in Berlin auch wie Sand am Meer, aber das ist quasi der heilige Gral, da hätte ich dann erstmal wieder 5 Jahre quasi Stationsarbeit machen müssen, bis ich da mal hätte rein dürfen. Deswegen bin ich nach Schwerin gegangen, habe das gemacht. Ja, und dann bin ich in die Kardiologie gegangen. Und dann so der zweite Aha-Moment war vielleicht eben tatsächlich der, dass ich dann gesehen habe, boah, das mit dieser ganzen Hightech-Medizin, mit den Stents, das macht mir richtig viel Spaß, aber, jetzt kommt das große Aber, ich bin eben auch immer so ein Pragmatiker und habe eben, weil mir ist ganz wichtig, dass die Dinge, die ich tue, irgendwo auch für mich und für alle oder für was auch immer irgendwie Sinn machen, und das ist genau der Punkt, wo ich vorhin erzählt habe, also im Herzinfarkt, tolle Sache, keine Frage, aber so das Gros dieser ganzen Stents, die man implantiert, lösen das Problem nicht. Und dann habe ich ihm gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Und dann habe ich gedacht, okay, wir brauchen nicht noch mehr Stents, wir brauchen nicht noch mehr Menschen, die Herzkatheter machen, sondern wir brauchen Menschen, die ihre Erkrankung verstehen, Stichwort Patient Empowerment. Und dann, als ich da aus Schwerin zurückkam, entstand eben dann die Idee zu sagen, okay, einfach mal, und das war damals, heute gibt es ja Medfluencer wie Sand am Meer, damals war das noch was Besonderes, da war ich, glaube ich, so einer der Ersten, der Dr. Johannes Wimmer, der war noch vor mir, mit dem habe ich dann auch Videos zusammen gemacht, und dann so viele andere gab es aber nicht. Und man wurde ja damals auch noch belächelt, dass man als Arzt sowas Lächerliches macht wie Videos auf Social Media. Das war fast so ein bisschen anrüchig damals. Aber ich habe angefangen, wie gesagt, zu sagen, okay, man braucht jetzt einfach mal von seinem hohen Ross als Arzt runter, auf Augenhöhe, in einfachen Worten, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erklären und noch viel mehr, wie man sie nicht bekommt. Das hat mir auch Spaß gemacht, und das habe ich erstmal natürlich berufsbegleitend gemacht, und nachher hat sich das immer weiter verselbstständigt. Und letztens mache ich das jetzt ja immer noch und bin jetzt eben mit dem Coaching noch einen Schritt weiter gegangen, dass ich ihm sage, nicht nur Wissen, sondern auch, wie man das Wissen in die Anwendung bringt. Und das war sozusagen dieser zweite Scheideweg zu sagen, okay, also es war, muss man sagen, so ein bisschen schleichend auch, aber letztlich schon auch die Entscheidung gegen das bisherige Format, was ja wirklich, man hat ja als Arzt viel Stress, aber einen Stress hat man nicht. Man weiß immer, man kriegt seinen Scheck am Ende des Monats und braucht sich da über seine Brötchen keine Sorgen zu machen. Das ist natürlich schon etwas, was man aufgibt, diese Sicherheit. Ne? Das bis zum heutigen Tag, also ich brauche mich überhaupt nicht beschweren, mir geht's gut, aber es ist einfach eine andere Mentalität. Und man muss einfach gucken, das ist eine andere Denkweise. Und dieses, dass es auch wirklich ankommt, dass man letzten Endes jetzt ein Unternehmer ist, das war auch bei mir bislang oder vorher auch ein bisschen von den Glaubenssätzen her negativ besetzt. Das ist eine Entwicklung.
Großartig, Stefan. Ich fasse jetzt mal zusammen, was ich verstanden habe. Wir machen das immer so am Ende des Podcasts, weil so viel und intensive Gespräche auch sind. Und jeder hat da jetzt wahrscheinlich von allen, die gerade zuhören, wieder was anderes mitgenommen. Aber ich fasse mal zusammen, was es für mich vor allem war. Und dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Ich finde schön, wo du jetzt am Ende gelandet bist und auch dieses, na, da bin ich vielleicht sogar belächelt worden oder manche nehmen das nicht so ernst, ein Arzt, der dann Social-Media-Videos aufnimmt, und gleichzeitig ist das Fundament deines Unternehmertums jetzt gewesen, ja, die letzten Jahre, und das war ungefähr so, wie ich begonnen habe nach Fußball in meiner Selbstständigkeit ein Buch zu schreiben. Was glaubst du, was Leute mir gesagt haben, na, der Fußballer, wie soll denn der ein Buch schreiben? Manche glauben bis heute nicht, obwohl ich mittlerweile am 4. arbeite, dass ich die wirklich selber geschrieben habe.
Das ist ein Zeitalter von ChatGPT.
Genau, das ist 13 Jahre her, das erste Buch. Also was ich damit meine, ist, deinen Weg zu gehen, und das passt für manche total in der Schulmedizin, für andere in der Alternativmedizin, für manche im Profifußball, für manche im Coaching, aber fühl hin, was ist dein Weg, was ist dein Umfeld. Das Zweite, was ich verstanden habe auf deine Frage, mit der du heute gekommen bist, auf diesen Overwhelm, ist präventiv, das ist jetzt nichts ganz Neues, und gleichzeitig findest du super Beispiel gesagt, weil das ist ja oft so abstraktes Buzzword, aber was heißt das am Tag, wenn es runterbricht? Das heißt, beweg dich, zumindest ein paar Minuten, geh raus auf die frische Luft, mach deine Körperübungen oder nimm generell den Körper mit auf deine Reise. Das ist das, das wertvollste Tool, das wir haben.
Absolut.
Und nur das, den kann man nicht so leicht tauschen. Also die Gelenke vielleicht, aber insgesamt soll man gut auf den schauen. Ja. Dann hast du gesagt, und ich finde, das sind noch aber ganz, ganz wichtige Punkte, auf das Gefühl zu hören, zum Beispiel eben auf den Biorhythmus, wie geht's mir heute und bin ich halt all in, 12 Stunden und es geht mir richtig gut dabei und ich bin immer noch Freude dabei oder geht's mir heute um 11, 12 einfach so, dass ich am liebsten heimgehen mag und dann im Idealfall habe ich die Möglichkeit dazu. Und letzter Punkt, und den finde ich essentiell bei einem dieser prägenden Momente, die du beschrieben hast, den Support zu haben, weil wir ja, wir High-Performer ja oft auch glauben, wir müssen das alles allein schaffen. Mhm. Wir männlichen High-Performer noch mal mehr. Ja, nicht um Hilfe bitten, wie viel sich wehren gegen Coaching, Beratung, Therapie. Und du, das schöne Beispiel gesagt hast, meine Eltern haben mich da gestützt und haben gesagt, Stefan, du gehst da hin und es ist scheißegal, ob das eine 1 oder ein 5er wird. Wir sind da und es ist gut und du bist gut. Ja. Also das finde ich symbolisch total wichtig für alle, die uns gerade zuhören. Jede hat an der einen oder anderen Stelle einen Support und das kann der Partner, die Partnerin, das kann ein Elternteil, eine Freundin, ein Chef, ein Mitarbeiter, Co-Founder. Ja. Also da gibt es jemanden. Und
Hilfe anderen nicht als Schwäche zu interpretieren, sondern letztlich als Eigenverantwortung und Selbstverantwortung eher.
Genau so. Und allerletzte Frage an den Dr. Hart, wenn es noch eine Sache ist, die du noch nicht erwähnt hast, die ich, du und alle, die uns jetzt gerade zuhören, die wirklich wichtig ist für unser Herz, was ist die eine Sache, die du uns gern mitgeben möchtest, auf die wir achten dürfen, aber auch sollten?
Genau, also ich sage mal, es gibt ja 3 Säulen des gesunden Lebensstils, nämlich letzten Endes ist es einfach nur ein artgerechter Lebensstil, ne? Also ich bringe mal das Beispiel des sogenannten Steinzeitmensch-Dilemmas, dass nämlich alle unsere modernen Wohlstandserkrankungen eigentlich eine Ursache haben, ein Problem, dass nämlich unser wunderschöner Körper, unser Stoffwechsel in der Millionen Jahre andauernden menschlichen Evolution auf ein ganz anderes Leben perfektioniert worden ist, nämlich das unserer Vorfahren, wo wir den ganzen Tag auf den Beinen waren, immer jagend oder suchend nach ein paar Kalorien und gleichzeitig viel Kalorien verbrannt haben. Und es gab aber immer auch mal Phasen des Mangels. Und dafür waren wir perfektioniert, dafür sind wir gemacht. Und jetzt ist dieser Körper ist jetzt in einem Wimpernschlag der Evolution in eine komplett veränderte Umwelt geschmissen worden, wo wir 24/7, wie man so schön neudeutsch sagt, hochkalorische, hochverarbeitete Nahrungsmittel für wenig Geld an jeder Ecke bekommen und das auch noch per Handy-App vom Sofa bestellen können, Netflix guckend, also uns nicht bewegen und nicht artgerecht ernähren. Und das natürlich auch noch für unsere Psyche, kann man noch viel weiter spinnen. Also das ist das Grundproblem. Und wenn ich nur eine Sache ändern könnte, oder dann würde ich einfach dafür sorgen, dass wir einfach jeder unseren Körper jeden Tag benutzen. Also allein körperliche Aktivität, und das muss jetzt ganz bewusst kein Marathonlauf sein, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, ist die Wunderpille schlechthin. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich motiviere meine Herzcoaches immer in dem Modul, wo es um Sport und Bewegung geht mit den nackten Fakten, nämlich mit einer Studie, die gezeigt hat, dass Menschen, die schon Herzinfarkt erlitten haben, wenn die es schaffen, ihren Körper nach dem Herzinfarkt, nachdem natürlich wieder durch die Reha und so weiter herangeführt worden sind, jeden Tag ihren Körper ein bisschen zu bewegen, ein bisschen ins Schwitzen zu kommen, ein bisschen aus der Puste zu kommen. Es ist, wie gesagt, kein Marathonlauf. Dann konnten diese Menschen auf den Herzinfarkt folgenden 4 Jahren ihr Risiko zu versterben, einen erneuten Herzinfarkt zu erleiden oder einen Schlaganfall zu erleiden, halbieren. Alleine dadurch. Ja, und alle anderen Sachen, die man sich noch Gutes tun kann, die kommen ja noch on top drauf. Ja. Und das ist einfach Wahnsinn, was diese, ich sag mal, Wunderpille Sport und Bewegung kann. Und gleichzeitig, und das ist das Schlimme, es ist bei fast allen, auch meinen obermotivierten Herzcoaches, so, dass die meisten erst immer Angst haben, sich wieder sozusagen zu belasten, aktiv am Leben teilzunehmen, weil sie denken, oh Gott, kann ich das dann meinem Herzen zumuten und ich muss es nicht in Watte packen. Und das ist eigentlich genau das, womit man dem Herzen schadet. Und wir Ärzte natürlich auch noch unsere Verunsicherung mit beitragen, wenn wir sagen, ja, und vorsichtig und hier und achte auf deinen Puls, kann man alles machen. Aber man muss einfach sehen, die Hauptgefahr bezüglich Sport und Herz ist nicht, dass ich quasi, wie es dann immer in den Medien transportiert werde, irgendwie aus dem Nichts heraus tot umfalle, das gibt es natürlich auch und wird dann medial präsentiert, aber das hat dann meistens ganz andere Ursachen, sondern dass ich meinem Herzen und meinem Körper insgesamt übrigens, das ist ja nicht nur fürs Herz gut, sondern es ist ja schön für den ganzen Körper, quasi Sport und Bewegung vorenthalte. Das ist die Hauptgefahr. Und deswegen, wenn ich nur eine Sache empfehlen dürfte, neben einer artgerechten Ernährung und sich um sein mentales Wohlergehen zu kümmern, dann wäre es jeden Tag bewegen und das ist übrigens auch gleichzeitig das Beste, was man für die Psyche tun kann.
Mhm. Schön. Und alle, die tiefer eintauchen wollen, da gibt es ja so, ich glaube, 10 Herz-Hacks auf deinem Link. Profil, wir werden deine Website verlinken, deinen YouTube-Channel.
Ja, ich kann aber diese PDF, die können wir ja auch unten verlinken in den Kommentaren oder was, weil das ist wirklich ganz praktisch, weil das sind einfach, ich sag mal so ein bisschen scherzhaft, wenn ich dich, lieber Peter, nachts um 3 wecke, dann musst du diese 10 Werte kennen, weil das sind Lebensversicherungen, ne? Und das ist fast schon fahrlässig, wenn man die nicht kennt. Und gleichzeitig ist ja auch, sind das so einfache Dinge. Ja, ich meine, wir fliegen zum Mond, wir machen Hightech-Medizin und Pipapo und diese absoluten Basic-Hausaufgaben, die wirklich so einfach wären, die aber 10er-Potenzen wirksamer wären, weil wir das erst verhindern können, dass die Leute überhaupt diesen Weg nehmen, die vernachlässigen wir.
Mega. Lieber Stefan, danke dir.
Danke dir. Für das
Eintauchen, tiefer tauchen und für deine Expertise. Ich hoffe, dass da ganz viele Freude dran haben und vor allem viel mitnehmen und lernen können.
Das freue ich auch. Vielen Dank, lieber Peter.
Lass uns mal durchschnaufen. Da war vieles dabei, oder? Die große Begeisterung vom Stefan für sein wichtigstes Herzensthema. Und ich kann mir vorstellen, da war auch ganz viel für dich dabei, was du mitnehmen kannst. Und für mich vielleicht vor allem eines. Die Bewegung ist die Wunderpille. Nicht nur für dein Herz, sondern für dein ganzes Leben. Vergiss den nächsten Marathon, manchmal reicht einfach ein Spaziergang. Oder ein bewusster Atemzug. Oder ein Nein zum Bildschirm. Oder einfach ein Ja zu deinem Körper. Stefan hat richtig schön gesagt, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Wir brauchen einen dementsprechenden Lebensstil, der zu uns passt. Artgerecht, mit Freude und im Flow. Danke dem Stefan für seinen Mut, sein Wissen, seine Menschlichkeit. Und danke dir, dass du zugehört hast, bis am Ende dabei warst. Und wenn dir die Folge inspiriert oder berührt hat, dann teile sie gern mit jemand anderem, der vielleicht jetzt auch gerade vom Leben überfordert ist oder dem dieser Reminder guttun würde. Der Freude zu folgen und deinem Herzen. Und wenn du noch einen Schritt weitergehen magst, dann könnte unser Retreat im Oktober für dich genau das Richtige sein. Eine echte Halbzeitpause für dich und für dein Herz. Ein Wochenende zum Durchatmen und neu ausrichten. In der Natur, in der Stille, aber auch mit ganz vielen tiefgründigen Gesprächen mit Gleichgesinnten. Mit Körperarbeit, mit Coaching und mit ganz ehrlichem Austausch aus der Tiefe. Und vor allem der Erinnerung an das, was wirklich zählt. Die Klarheit statt dem Chaos und die Erdung statt dem Overwhelm. Wenn du da nähere Infos dazu magst, findest du sie auf meiner Website oder gleich direkt hier im Podcast in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist.